Am nächsten Morgen stand Hannibal früh auf, goss Wasser aus dem Krug auf seinem Nachttisch in die Waschschüssel und wusch sich das Gesicht. Auf dem Wasser schwamm eine kleine Feder. Er hatte nur verschwommene und zusammenhanglose Erinnerungen an die vergangene Nacht. Hinter sich hörte er Papier über den Steinboden gleiten. Er entdeckte einen Briefumschlag, der unter der Tür durchgeschoben wurde. Darin fand er einen Weidenzweig und eine Karte. Hannibal legte die Karte zwischen seine Handflächen und drückte die Hände anschließend flach auf sein Gesicht, bevor er die Nachricht las. Hannibal, es würde mich sehr freuen, wenn du mich zur Stunde der Ziege in meinem Salon besuchen kämst. In Frankreich ist das 10 Uhr vormittags. Murasaki Shikibu. Hannibal Lecter, 13 Jahre alt, das Haar mit Wasser zurückfrisiert, fand sich pünktlich vor der geschlossenen Tür des Salons ein. Aus dem Zimmer drangen die Klänge der japanischen Zither. Es war nicht das gleiche Lied wie gestern Abend im Badehaus. Hannibal klopfte an die Tür. »Herein?« Er betrat einen Raum, der eine Mischung aus Arbeitszimmer und Salon darstellte, mit einem Stickrahmen am Fenster und einer Staffelei für Kalligraphie. Lady Murasaki lud Hannibal ein, ihr gegenüber Platz zu nehmen. Ihre Stimme war ein angenehmer Alt mit einigen Nebentönen, wie man sie in westlichen Tonskalen nicht findet. Wenn sie sprach, hörte es sich für Hannibal an wie die zufällige Musik von Klangstäben. »Wenn du keine französischen, englischen oder italienischen Wörter gebrauchen möchtest, könnten wir japanische verwenden. Kyoiseru zum Beispiel. Das heißt, verschwinden.« Sie steckte einen Blütenstiel in die Vase, hob den Blick und sah Hannibal an. »Meine Welt in Hiroshima wurde blitzartig zerstört. Und auch dir wurde deine Welt entrissen. Jetzt haben wir, du und ich, nur noch die Welt, die wir uns erschaffen. Gemeinsam. In diesem Augenblick. In diesem Zimmer.« Sie nahm ein paar Blumen von der Matte neben ihr und legte sie neben der Vase auf den Tisch. Hannibal hörte das Rascheln der Blätter und das Wispern ihres Ärmels, als sie ihm eine Blume reichte. »Hannibal, wohin würdest du diese Blume in der Vase stecken, um die beste Wirkung zu erzielen? Ordne sie so an, wie du willst.« Hannibal betrachtete die Blüten. »Dein Vater hat uns einige der Zeichnungen geschickt, die du als kleiner Junge angefertigt hast. Du hast ein außerordentlich gutes Auge. Wenn du das Gesteck lieber zeichnen möchtest, verwende einfach den Block, der neben dir liegt.« Hannibal überlegte. Dann nahm er eine zweite Blume und das Messer vom Tisch und betrachtete die Rundungen der Fenster und die Krümmung des Kamins, in dem ein Teekessel über dem Feuer hing. Er schnitt die Blumenstiele etwas kürzer, steckte sie in die Vase und schuf dadurch einen mit dem Gesteck und dem Zimmer harmonierenden Vektor. Die abgeschnittenen Stiele legte er auf den Tisch. Lady Murasaki schien vom Ergebnis außerordentlich angetan. »Ah, wir nennen das Moribana, den geneigten Stil.« Über dem Feuer des Kamins begann das Wasser im Teekessel zu kochen. Hannibal hörte es brodeln und schaute auf die Oberfläche der sprudelnden Flüssigkeit. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich, und das Zimmer löste sich auf. Mischas Badewanne auf dem Herd im Jagdhaus, der gehörnte Schädel des kleinen Rehbocks, der im brodelnden Wasser gegen die Wand der Wanne schlägt, als versuchte er zu entkommen, das Klappern der Knochen im sprudelnden Wasser. Und dann war Hannibal wieder bei sich, in Lady Murasakis Zimmer. »Möchtest du mit mir kommen, Hannibal? Und würdest du mir helfen, die Blumen zu tragen?« Gemeinsam stiegen sie die Treppe zum Dachboden hinauf. Lady Murasaki ging mit einem Kerzenhalter zum hinteren Ende des riesigen Dachbodens voraus, vorbei an einer bis zu 300 Jahre alten Sammlung von Truhen, Weihnachtsschmuck, Gartendekor, Korbmöbeln, Kabuki- und No-Kostümen und an Stangen hängenden lebensgroßen Marionetten für festliche Aufführungen. Durch die Ritzen eines verdunkelten Fensters drang schwaches Licht. Der Schein der Kerze fiel auf einen kleinen Altar, einen Ahnenschrein gegenüber dem Fenster. Darauf standen Bilder von Lady Murasakis und Hannibals Vorfahren. Ein Zug von Origami-Kranichen aus kunstvoll gefaltetem Papier umschwebte die sepia-getönten alten Fotografien. Unter den Bildern befand sich auch ein Hochzeitsfoto von Hannibals Eltern. Hannibal betrachtete die beiden im Kerzenlicht genau. Seine Mutter sah sehr glücklich aus. Die einzige Flamme war die von Hannibals Kerze. Die Kleider seiner Mutter brannten nicht. Mit einem Mal hatte er das Gefühl, als wäre jemand ganz nah bei ihm, und er spähte angestrengt in das Dunkel um ihn herum. Als Lady Murasaki die Verdunklung des Dachfensters hochzog, fiel das Morgenlicht auf Hannibal und die rätselhafte Präsenz an seiner Seite, stieg dann über gepanzerte Füße zu einem Kriegsfächer empor, der von gepanzerten Handschuhen gehalten wurde, und weiter zu einem Brustpanzer, bis es eine eiserne Maske und den gehörnten Helm eines Samurai erreichte. Die Rüstung stand auf einem Sockel. Die Waffen des Samurai, Langschwert, Kurzschwert, Tantodolch und Streitaxt, lagen auf einem Ständer davor. »Stellen wir die Blumen doch hier hin«, schlug Lady Murasaki vor und räumte auf dem Altar vor den Fotos seiner Eltern eine Stelle frei. »Das ist der Ort, an dem ich für dich bete. Und ich würde dir dringend empfehlen, dass du auch für dich selbst betest und die Geister deiner Angehörigen bittest, dir Weisheit und Kraft zu schenken.« Aus Höflichkeit neigte er vor dem Altar kurz den Kopf, spürte jedoch vor allem den unwiderstehlichen Sog der Rüstung. Er ging zu dem Gestell, um die Waffen zu berühren. Lady Murasaki gebot ihm mit erhobener Hand Einhalt. »Diese Rüstung meines Ur-Ur-Urgroßvaters stand vor dem Krieg in der Botschaft in Paris, als mein Vater dort japanischer Botschafter war. Wir haben sie vor den Deutschen versteckt. Ich berühre sie nur einmal im Jahr. Am Geburtstag meines Ahnen wird mir die Ehre zuteil, seine Rüstung und seine Waffen zu säubern und mit Kamelienöl und dem Öl von Nelken einzureiben. Ein wundervoller Duft.« Sie entfernte den Stöpsel einer Ampulle und ließ Hannibal daran riechen. Vor der Rüstung lag eine Bildrolle auf dem Sockel. Sie war gerade so weit entrollt, dass das erste Bild zu sehen war. Es zeigte den Samurai in voller Rüstung bei einer Morgenversammlung seines Gefolges. Während Lady Murasaki die Gegenstände auf dem Altar neu arrangierte, entrollte Hannibal die Bildrolle ein Stück weiter. Auf der nächsten Abbildung war die Gestalt in der Rüstung bei einer zur Schaustellung der abgeschlagenen Köpfe feindlicher Samurai zu sehen. Jeder Kopf war mit einem Schild versehen, auf dem der Name des Toten stand. Diese Etiketten waren an den Haaren oder, wenn der Betreffende kahlköpfig war, an den Ohren befestigt. Lady Murasaki kam mit dem Kerzenhalter in der Hand näher. »Hannibal, du kannst das Land deines Albtraums verlassen. Du kannst alles sein, was du dir vorzustellen vermagst. Komm auf die Brücke der Träume. Wirst du mit mir kommen?« Lady Murasaki war ganz anders als seine Mutter. Sie war nicht seine Mutter, aber er spürte auch sie in seiner Brust. Möglicherweise wurde Lady Murasaki seine intensive Zuwendung zu viel. Jedenfalls beschloss sie, die emotional aufgeladene Atmosphäre wieder zu entschärfen. »Die Brücke der Träume führt überall hin. Aber zuerst geht sie durch die Arztpraxis und das Klassenzimmer. Kommst du mit?« Dr. J. Ruffins Praxis befand sich in einem Stadthaus mit einem winzigen Garten. Auf dem schlichten Schild neben dem Eingangstor standen sein Name und seine Titel. Docteur en Médecin, Docteur en Lettres, Psychiatre. »Ich habe versucht, ihn nach seiner Schwester zu fragen«, sagte Dr. Ruffin. »Aber er hat einfach die Rollläden heruntergelassen.« Der Graf stand im Sprechzimmer hinter Lady Murasaki, die auf dem Lehnsessel Platz genommen hatte, während Dr. Ruffin auf- und abging. »Um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, dass er mir ein vollkommenes Rätsel ist. Ich habe ihn gründlich untersucht und an seiner körperlichen Verfassung ist nicht das Geringste auszusetzen. Die Narbe am Hals rührt von einer Kette her, die an seiner Haut festgefroren war«, fuhr Dr. Ruffin nach einer kurzen Pause fort. »Ich habe so etwas schon gelegentlich gesehen, vor allem unmittelbar nach Kriegsende, als die Lager geöffnet wurden. Was mit seiner Schwester passiert ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube allerdings, dass Hannibal es weiß, ob er sich dessen nun bewusst ist oder nicht. Und hier sehe ich auch die Gefahr. Der Verstand erinnert sich nur an das, woran zu erinnern er sich leisten kann, und er bestimmt ganz allein das Tempo, in dem er das tut. Hannibal wird sich wieder erinnern, wenn er es ertragen kann. Ich würde ihn jedenfalls auf keinen Fall zu irgendetwas drängen, und es hätte auch keinen Sinn, ihn zu hypnotisieren. Wenn er sich nämlich zu früh erinnert, könnte er innerlich für immer einfrieren, um sich dem Schmerz zu entziehen. Werden Sie ihn auf Dauer bei sich aufnehmen?
Ja, antworteten Graf Lecter und Lady Murasaki rasch.
Dr. Ruffin nickte. Binden Sie ihn in Ihre Familie ein, so gut Sie können. Wenn er einmal anfängt, aus sich herauszugehen, wird er zugänglicher werden, als Sie sich momentan vorstellen können.